Ja, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf und dass ich mit euch Gottes Wort betrachten darf. Das ist mutig als Nicht-Lutheraner. Aber was ich so wunderbar finde, ist, wenn ich in andere Gemeinden komme mit einem anderen Hintergrund, das ist so bereichernd. Das ist so bereichernd, wie Gott uns durch seinen Geist diese Einheit schenkt. Und als ich darüber nachgedacht habe, was könnt ihr euch mitgeben, da musste ich an das Thema denken, was ich in den Tagen, bevor ich hier hinkam, auf Pellworm bei einer Kurzbibelschule unterrichten durfte. Ein brandaktuelles Thema. Und wer eine Bibel dabei hat, den möchte ich bitten, Römer 12 aufzuschlagen. Wir werden uns die ersten zwei Verse anschauen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr nicht einfach nur mir zuhört, sondern dass ihr das prüft, was ich sage. Ja? Wie der lutherische Theologe Chris Rosebro sagt in seinem YouTube-Kanal Fighting for the Faith, hört mir nicht mit einem offenen Herzen zu, sondern mit einer offenen Bibel. Ja? Weil ich habe in mir gar keine Autorität, ich bin nur ein Mensch, aber Gottes Wort, das ist das, was zählt. Und ich lese aus der Schlachter-Übersetzung: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wer von euch liest gerne Bücher? Sind doch einige, das ist gut. Ich lese ab und zu gern ein Buch, und als im letzten Urlaub kam ich über einen Podcast zu dem Buch Stockholm Syndrome Christianity, also Stockholm-Syndrom Christentum, geschrieben von John West. Und John West war Dozent an einer christlichen Uni in den Vereinigten Staaten an der Westküste, die sehr gut begann, sehr bibeltreu war, sehr fundiert war. Aber während er dort unterrichtet hat, hat er etwas festgestellt, dass immer mehr nicht-christliche Einflüsse in diese Hochschule kamen, immer mehr Einfluss gewann und dass die Christen, die an Gottes Wort festhalten wollten, immer mehr an den Rand gedrängt worden sind und es ihnen immer schwieriger gemacht wurde, um dort ihren Glauben nicht nur zu leben, sondern auch zu vermitteln. Man könnte sagen, da ist diese Schule wich immer mehr vom Kurs ab. Und das ist gefährlich in der Seefahrt, wenn man das macht. Und dann hat er sich irgendwann genötigt gefühlt, seinen Dienst dort zu kündigen, und hat danach dieses Buch geschrieben. Und er hat diesen Titel gewählt, weil vom 23. bis 28. August 1973 in Stockholm sich etwas sehr Interessantes ereignet hat. Da war jemand, der hat eine Bank überfallen, und dieser Banküberfall, der verlief nicht so, wie er das wollte. Und so sah er sich genötigt, die 4 oder 5 Bankangestellten als Geiseln zu nehmen. Und diese Geiselnahme, die dauerte vom 23. bis 28. August, bis es dann der Polizei gelang, diese Geiseln zu befreien. Und danach wurde dieser Mann natürlich vor Gericht gestellt, und die Geiseln sollten Aussagen gegen ihn. Und dann geschah etwas, was niemand vorhersehen konnte. Es war nämlich, dass die Geiseln gar nicht gegen ihn aussagen wollten, sondern dass sie sich sogar mit dem Geiselnehmer identifizierten. Ja? Und dass es dadurch dieses sogenannte Stockholm-Syndrom benannt worden. Und das heißt, dass derjenige, dem Unrecht angetan wird, dass er sich mit dem identifiziert, der ihm das Unrecht antut. Was hat das jetzt mit unserem Glauben zu tun, könnte man sich fragen. Aber John West hat gesagt, das ist etwas, was uns als Christen auch passieren kann. Denn wir alle leben in einer gefallenen Welt. Ja, wir alle leben in einer Welt, die vom Sündenfall gekennzeichnet ist. Und in dem die meisten Menschen eben nicht Jesus nachfolgen, auch nicht nach Gottes Willen fragen, sondern ganz anders denken als wir. Ganz andere Werte haben, ganz andere Normen haben und ganz andere Ziele haben. Das nennt man ein Weltbild. Ich habe auf Pellworm die Fächer Evangelisation und Apologetik unterrichtet. Und bei der Apologetik, das ist ja die Verteidigung unseres Glaubens, da geht es darum, dass man das christliche Weltbild gegen andere Weltbilder verteidigt. Warum ist das notwendig? Weil es keinen neutralen Raum gibt. Ja? Wir leben in einer Welt mit Menschen, da kommen wir auch her, die Jesus nicht glauben und ihm nicht folgen. Und das heißt, sie haben ein antichristliches Weltbild. Ja? Das ist nicht neutral, sondern es gibt eigentlich nur zwei Arten, die Welt zu sehen. Das eine ist das biblische, christliche Weltbild, was sich deckt mit der Realität. Ich weiß, es ist eine steile Aussage, aber wenn wir glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat, dann müssen wir auch glauben, dass er derjenige ist, der uns sagen kann, wie diese Welt funktioniert. Und das ist ja, was er tut in seinem Wort. Und dann gibt es aber, dadurch, dass wir gefallene Menschen sind, lauter andere Möglichkeiten, sich diese Realität zu erklären. Und alle anderen Weltbilder, die der Mensch hat, und jeder von uns hat eins, wenn sie nicht sich decken mit dem, was in Gottes Wort steht, sind per Definition antibiblische Weltbilder. Ja? Und dessen sind wir uns nicht bewusst. Weil wir kennen das nur so. Wir gehen vielleicht in eine staatliche Schule, ja, und da wird uns von klein auf eingetrichtert, ja, Gott hat die Welt nicht in 6 Tagen gemacht. Nee, die ist aus dem Nichts entstanden, durch Millionen, Milliarden, wer weiß wie viele Jahre. Ja, per Zufall. Wir sind alle nur Zufallsprodukte. Ja, wenn ich da schon anfange, dann habe ich eine komplett andere Weltsicht als das, was mir die Bibel zeigt. Und wir werden in unserem Denken beeinflusst. Wir haben immer, also ich muss so sagen, der Mensch denkt, er wäre frei. Ja? Der Mensch, er denkt, er könnte sich seine Realität selber zusammenbauen. Aber das ist nicht so. Wir haben alle eine Autorität, die über uns steht. Ja? Man könnte sagen, das ist unser Gott, auch wenn wir sagen, wir glauben nicht an Gott. Wir haben eine Autorität außerhalb von uns, die uns beeinflusst, der wir Einfluss schenken über unser Leben. Das können verschiedene Dinge sein. Medien. Jeder von uns hat so ein Ding bei sich. Ja? Und auf diesem Gerät werden wir pausenlos berieselt mit Botschaften, mit Gedanken. Ja? Die können gut sein, die können aber auch nicht so gut sein. Medien haben viel Einfluss, viel mehr als früher, Einfluss auf uns und wie wir denken. Das Internet ist natürlich der Kanal, wie uns diese Medien erreichen. Die Schule, habe ich ja schon erwähnt, die Schulbildung, von klein auf werden wir beeinflusst. Und das ist in keiner Weise unbedingt neutral oder objektiv. Soziale Medien, wie wir mit Menschen im Kontakt sind, Musik, Bücher, Nachrichten, ne, wenn man ins Studium geht, nach der Schule, geht das weiter. Die sogenannte Wissenschaft, ja, und die Experten, ja, die uns ja sagen, wie wir denken sollen, weil die haben das ja studiert. Die Meinung von Freunden und Familie, die Prägung, die wir mitbekommen, die Traditionen, die wir übernommen haben und die Kultur, in der wir leben. sind alles Dinge, die uns beeinflussen. Und von diesen Einflüssen sind wir uns oft nicht bewusst. Das ist wie das Wasser, in dem der Fisch schwimmt. Ja? Der Fisch weiß ja auch nicht, dass er im Wasser ist. Der kennt ja nichts anderes. Und so ist das bei uns auch. Und jeder Mensch hat ein Weltbild und dieses Weltbild wird durch diese Faktoren geprägt. Es verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und wir sind uns oft da überhaupt nicht von bewusst. Ja? Wir denken oft gar nicht, warum glaube ich denn das, was ich glaube? Warum denke ich denn so, wie ich denke? Aber es ist ganz wichtig, dass wir das tun. Und das ist sehr interessant. Ich liebe ja den Römerbrief. Ich hoffe, ihr auch. Und was so schön ist im Römerbrief ist, Paulus gebraucht 11 Kapitel, um uns das Evangelium zu erklären. Und er schreibt ja diesen Brief nicht an lauter Heiden und Nichtchristen da draußen, sondern er schreibt diesen Brief an die Gemeinde. Ja? Er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in Rom, die er nicht kennt, wo er möchte, dass sie ihn unterstützt. Er ist ein Missionar, er möchte nach Spanien gehen und er möchte da das Evangelium hinbringen. Da braucht er eine Gemeinde zu, die ihn unterstützt und deswegen stellt er sich vor in diesem Brief und deswegen macht er etwas, was für uns manchmal ziemlich erstaunlich ist, dass er sagt, ja, ich will euch das Evangelium mitteilen. Warte mal, Paulus, hallo, weißt du, mit wem du da redest? Das sind alles bekehrte Leute. Na, alle, die hier sitzen, die sind ja bekehrt, die kennen Jesus, die gehören ihm. Die brauchen das doch nicht mehr zu hören. Hallo, das Evangelium, das brauche ich doch nur zum Glauben, um zum Glauben zu kommen. Danach brauche ich nur lauter praktische Tipps, wie ich mein Leben leben sollte. Weiß nicht, ob ihr so denkt, ich hoffe ihr nicht, aber Evangelikale denken oft so. Ja? Das Evangelium ist das ABC und der Rest, den machen wir schön, ne? So lauter Tipps und Regeln und, ne? Und Motivation und so weiter. Aber Paulus sieht das anders. Paulus sieht nicht das Evangelium als das ABC des Glaubens, er sieht das als das A bis Z des Glaubens. So wie die Reformatoren das ja auch wiederentdeckt haben. Ja? Das Evangelium ist die Grundlage all unseres Glaubens, von vorne bis hinten. Weil ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ohne Jesus verloren, ich habe Gottes Zorn verdient, sein Gericht verdient, seine Bestrafung verdient. Und er rettet mich aus Gnade allein, durch den Glauben, den er mir schenkt, durch das vollbrachte Werk Christi für mich. Nichts, was ich dazu tue. Jonathan Edwards hat das so schön formuliert, er hat gesagt, das Einzige, was wir zu unserer Rettung beitragen, ist die Sünde, die sie notwendig gemacht hat. Das hört der Mensch nicht gerne. Keiner wartet auf diese Botschaft. Wisst ihr das? Aber es brauchen wir. Es brauchen wir. Das ist sehr befreiend. Weil Jesus ist nämlich der Einzige, der jemals dem Maßstab Gottes gerecht geworden ist. Der Einzige, der den Maßstab des Gesetzes erfüllen konnte, der uns Tag für Tag anklagt. Er ist der Einzige, der sündlos gelebt hat. Obwohl er vollständig Mensch war, obwohl er jeden Tag versucht worden ist. Hier ist der Einzige, der Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand geliebt hat und seinen Nächsten wie sich selbst. Ich nicht. Und er ist derjenige, der, weil er so vollkommen war, weil er so sündlos war, weil er der Retter ist, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt, der stellvertretend für mich und für dich am Kreuz die Strafe, die ich verdient habe, auf sich genommen hat. Und der gesagt hat, es ist vollbracht. Der dem Mörder am Kreuz neben ihm sagen konnte, als er sich ihm zugewandt hat im Glauben, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat den Becher des Zornes Gottes bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Und er ist gestorben und am dritten Tag triumphierend auferstanden. Und er hat die Sünde, die Hölle, Satan, die Welt besiegt. Den Tod. Und weil er lebt, Und weil er auf dem Thron sitzt. Und weil er das für mich getan hat und für dich. Wenn ich im Glauben mich an ihn wende, dann darf ich für immer wissen, dass ich gerettet bin. Und dann verändert sich was. Weil ich finde das so interessant. Nach diesen 11 Kapiteln, von denen ich nur eine ganz kurze Zusammenfassung gegeben habe, in denen Paulus das Evangelium in allen Einzelheiten erklärt, kommt er zum praktischen Teil. Und der praktische Teil fängt ab Kapitel 12 an. Ja? Und dann denken wir, ja, das ist doch toll. Endlich weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Und so denken wir als westliche Menschen ganz oft, gib mir Anweisungen, ich will in Aktion treten. So war ich zum Beispiel, als ich fertig war mit dem Studium, im Alter von 25. Hallo Welt, hier komme ich. Ne? Hatte große Pläne, große Ziele. Das ist nichts verkehrt mit, ne? Aber Gott hat das so ein bisschen beigestellt und ne? So ein bisschen korrigiert. Weil ich dann gemerkt habe, ich kann die Welt ja gar nicht verändern. Ich kann mich selber noch nicht mal verändern. Das fällt mir schon schwer. Und deswegen ist ganz interessant, dass Paulus hier nicht direkt anfängt und sagt, so, und jetzt macht ihr dies und das. Nein, Paulus macht einen Übergang von dem, was er uns erklärt hat, den Inhalt unseres Glaubens, in diesen zwei Versen auf das, was daraus folgen sollte. Wisst ihr, ich habe mit ganz vielen Menschen zu tun, auf den Schiffen, die sagen von sich, dass sie Christen sind. Aber das Problem ist, dass sie das Evangelium nicht erfasst haben, dass sie es nicht begriffen haben und dass sie denken, ja, Jesus hat was für mich getan. Auf jeden Fall, Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist ins Grab gegangen, ist auferstanden, jupp, glaube ich alles. Aber ich muss trotzdem was dazu tun. Das reicht nicht aus. Jesus ist ganz okay als Retter, ja? Aber es ist nicht, wie es im Hebräerbrief steht, derjenige, der uns vollständig rettet, ne? Durch und durch rettet. Und das ist, wovon ich versuche, Seeleute zu befreien, von diesem Irrtum. Weil immer da, wo ich denke, ich muss etwas dazu tun, um Jesus zu helfen, mich zu retten, oder um mein Heil, das ich bekommen habe, zu behalten, glaube ich nicht an Gnade allein. Dann glaube ich eigentlich dem Evangelium nicht. Dann glaube ich an mich selber. Und das liegt ganz, ganz tief in uns drin. Das ist unsere Fabrikseinstellung. Ja? Der Mensch findet es sehr, sehr schwer, etwas anzunehmen. Einfach nur anzunehmen. Einfach nur zu empfangen. Ja? Und das war so, als meine Frau krank war, vor ein paar Jahren. Sie war ja schon einige Jahre krank und es ging immer schlechter und wir wussten überhaupt nicht, was das ist. Da ging sie zum Arzt und dann hat der Arzt gesagt, ja, also weißt du, das dauert jetzt schon so lange und du hast so ein paar Ausfallerscheinungen. Ich glaube, ich schicke dich mal zum Neurologen. Und dann hatte sie den Termin beim Neurologen und dann hat der Neurologe gesagt, okay, dann machen wir einen Scan. Ne, dann kommst du in so eine Röhre und dann wirst du mal durchgecheckt. Und dann kam sie ins Krankenhaus und dann hat sie mich angerufen, Felix, du musst kommen. Und dann wurde uns ein Bild vorgehalten. Und dieses Bild war nicht schön. Das war sehr, sehr schlimm. Es wurde ein faustgroßer Hirntumor in ihrem Kopf entdeckt. Lebensbedrohlich. So. Das will man nicht hören, ne? Das will man nicht hören, dass man ein Problem hat. Das will man nicht hören, dass man an diesem Problem auch selber nichts machen kann. Weil der Neurologe hat nicht gesagt, hier ist eine Gebrauchsanleitung, hier hast du ein Skalpell und dann probier mal mit dem Skalpell und mit einem Spiegel dich selber zu operieren. Unsinn, natürlich, das geht nicht. Ich, Sie musste zum Spezialist, zum Chirurg und ihr Leben diesem Mann anvertrauen. Und das ist genau das, was Gott macht, wenn er uns vorhält durch sein Gesetz, dass wir nicht gut sind und dass wir diesem Maßstab nicht gerecht werden und dass wir Hilfe brauchen. Und dass wir es allein nicht können. Wir brauchen Jesus als unseren Retter. Wir brauchen Rettung von außerhalb von uns, die uns geschenkt wird. Aber weil wir als Menschen denken, nee, ich muss das selber schaffen, ich muss das doch selber können, finden wir das so schwer, das anzunehmen. Und wir sind halt gedrillt, um menschzentriert zu denken. Jedes Weltbild außerhalb von dem, was ich euch erklärt habe, das Evangelium, setzt den Mensch zentral. Und wenn dann Gott dabei gehört, weil er religiös ist, dieser Mensch, dann ist das ein kleiner Gott. Ein Gott, für den ich Dinge tun kann, damit er wieder Dinge für mich tun muss. Ja? Und aber der Mensch sitzt eigentlich trotzdem auf dem Thron. Der Mensch, das ist ja das, was die Sünde ausmacht, will selber Gott sein. Ja? Und das ist das, was da aufeinander prallt und was bei mir täglich auch wieder aufeinander prallt. Weil wenn ich ehrlich bin und ich lese Gottes Wort, dann werde ich immer wieder mit mir selber konfrontiert. Und dann sind das Sachen, die gefallen mir vielleicht nicht so gut. Die passen nicht in das Denken. Ja, oder in meine, in die Gesellschaft, in der ich lebe. Und mein Kollege René, der fragt dann Seeleute, wie ist das denn, wenn du jetzt was in der Bibel liest und das ist anders als das, was du glaubst. Wer muss sich denn dann da verändern? Die Bibel oder du? Die meisten Seeleute sagen dann ich, ja. Das stimmt ja auch. Aber wisst ihr, Gott ist nicht in erster Linie daran interessiert, was wir alles tun. Gott will nicht, dass wir in lauter Aktivismus verfallen, sondern Gott geht es vielmehr darum, was wir glauben. Weil das, die Art, wie ich lebe, fließt aus meinen Überzeugungen. Ich lebe aufgrund von dem, was ich glaube. Und das weiß Satan. Und deswegen will Satan ja, dass wir möglichst nicht biblisch denken. Dass wir möglichst mitgehen mit der Meinung der Menschen um uns herum. Ja? Und je mehr sich die Gesellschaft wegbewegt von dem, was in Gottes Wort steht, umso größer ist der Druck und umso unangenehmer wird es für uns. Aber das Problem ist, da wo wir das tun, da geht als allererstes die Botschaft des Evangeliums verloren. Ihr wollt nicht wissen, wie viele christliche Gemeinden und Werke gut angefangen haben und schlecht geendet sind. Ja? Und dass keine Gemeinde und kein Werk frei von. Wenn die Botschaft des Evangeliums nicht im Zentrum steht, wenn wir nicht sagen, nein, nicht meine Meinung ist wichtig, sondern das, was Gott denkt, ist wichtig. Dann driften wir vom Kurs ab. Und was dann passiert ist, dass diejenigen, die diese Botschaft empfangen haben und die gerettet worden sind aus ihrer Verlorenheit, diese Botschaft nicht mehr weitergeben. Und dass die Leute um uns herum verloren gehen, weil diejenigen, die ihnen die einzige heilsbringende Botschaft bringen könnten, das nicht mehr tun. Das ist, was Satan will. Wenn er nicht verhindern kann, dass du zu Jesus kommst, wenn er nicht verhindern kann, dass du gerettet wirst, weil das ist ja das souveräne Wirken Gottes in dir, was er dann verhindern will, ist, dass du ein Zeuge bist. Dass du Licht bist in der Dunkelheit, dass du Salz bist. Das will er nicht. Das will er nicht. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, wisst ihr das? Und wir werden eingelullt zu denken, nein, das ist doch nicht so. Sei doch nicht so schwarz-weiß, Felix. Aber wir sind da alle von beeinflusst. Ich auch. Ich bin kein professioneller Evangelist, der auf die Schiffe geht und der das so aus dem Ärmel schüttelt. Das bin ich nicht. Ich habe jeden Tag wieder, da bete ich dafür, Herr, hilf mir dabei. Ich muss mich überwinden. Weil ich habe nämlich nicht nur die Welt, die anders denkt, ich habe auch noch mein Fleisch, was so denkt wie die Welt. Der Feind in mir drin. Und der Feind in mir drin, der findet das Denken der Welt super. Der will das, was die Welt, die ungläubige Welt um mich herum mir verspricht. Der denkt, das ist toll, das zieht mich an. Und wir haben alle, haben wir das, alle haben wir das, auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben unsere Lieblingssünden. Ja? Und wenn wir nicht täglich unser Denken unter Gottes Wort stellen, dann werden wir in eine andere Richtung beeinflusst. Ja? Und das ist auf dem Schiff auch wichtig. Wenn ein Schiff abdriftet von Kurs, was leicht passieren kann, durch Strömung, durch Wind, durch alle möglichen Einflüsse, dann muss der am Steuer steht, korrigieren, um zu verhindern, dass man auf eine Sandbank läuft oder dass man sein Ziel verfehlt. Und das ist, warum Gott uns sein Wort gegeben hat. Als Korrektur, als Kompass. Weil er will nämlich, dass wir unseren Bestimmungsort erreichen. Und wisst ihr, das, was Gott in seinem Wort sagt, das ist immer nur gut. Weil Gott nur gut ist. Deswegen steht hier nämlich, dass er sagt, damit wir den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes erkennen. Ja? Das, was Gott uns sagt in seinem Wort, wie er die Welt gemacht hat, wofür er uns geschaffen hat, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dass Sex in die Ehe gehört, dass eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau sein sollte, weil das ist die Grundlage für eine gesunde Familie und die gesunde Familie ist die Grundlage für eine gesunde Gesellschaft. All diese Dinge sagt er nicht, um uns die Party zu vermiesen. Nein, Gott sagt uns diese Dinge, weil er uns so geschaffen hat und weil das gut für uns ist. Aber wir denken, wir wissen es besser. In unserem Stolz, in unserem Hochmut denken wir, ich weiß es besser als du. Und das ist Bekehrung, das ist Buße. Buße fängt nicht dabei an, dass ich versuche, ein sündloses Leben zu führen. Sondern Buße beginnt in meinem Denken. Ich muss erneuert werden in meinem Denken, in meinem Glauben. Ich muss das prüfen. Und ich muss das korrigieren lassen. Und das macht nicht immer Spaß und das tut auch manchmal weh. Aber Gott, weil er dieser gute Chirurg ist, möchte mich heilen. Er möchte mich heil machen von innen heraus, weil dann werde ich auch anders leben. Die guten Werke, die in Religionen die Basis bilden, quasi die Steine oder die Sprossen der Leiter, die ich hochklettern muss, um zu Gott zu kommen, die sind in der Bibel die Frucht, die aus meinem neuen Leben hervorgeht. Gott ist nämlich nicht in erster Linie daran interessiert, dass ich lauter Dinge für ihn tue, sondern er ist vielmehr daran interessiert, warum ich die Dinge für ihn tue. Ich gebe Seeleuten manchmal ein Beispiel, weil Seeleute sind ja sehr lange weg von zu Hause. Und die meisten Seeleute haben eine Ehefrau und die haben eine Familie und deswegen sind sie auf dem Schiff, um denen ein besseres Leben zu geben. Und die Ehen, die sind durch die Umstände unter ganz schöner Spannung. Stell dir mal vor, wenn du eine Ehefrau bist, kannst deinen Ehemann 9 oder 10 Monate lang nicht sehen. Ja. Oder umgekehrt. Und dann sage ich ihnen, stell dir vor, du warst jetzt 9 Monate auf dem Schiff und du kommst nach Hause, hast endlich Urlaub und dann kommst du vom Flughafen und dann kommst du an deine Tür und die Tür wird aufgerissen und da kommt deine Frau auf dich zugerannt Und sie umarmt dich und sie küsst dich und sagt, oh Schatz, es ist so toll, dass du wieder da bist. Ich liebe dich, komm rein, ich habe alles gerichtet, ich habe dein Lieblingsessen habe ich gekocht, alles ist für dich bereitet und du genießt das und ja, du fühlst dich so geliebt. Und dann hast du gut geschlafen und am nächsten Tag, dann gehst du so spazieren in deiner Nachbarschaft und dein Nachbar, der begrüßt dich und sagt, du, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Während du weg warst, hat deine Frau dich betrogen. Und dann kommst du wieder nach Hause und deine Frau, ach Schatz, wie schön, dass du wieder da bist, ich liebe dich, küsst dich, umarmt dich, aber etwas in dir hat sich verändert. Was hat sich geändert? Du hast erfahren, dass das Herz deiner Frau dir nicht gehört. Und das, was du vorher so toll fandest, diese Liebeszuweisung und das, was sie für dich getan hat, das ekelt dich jetzt nur noch an. Und so ist es bei Gott auch. Wenn unser Herz ihm nicht gehört, und dazu gehört auch unser Denken, unser Verstand, wenn das ihm nicht gehört, dann ekeln ihn die Dinge an, die wir für ihn versuchen zu tun. Weil Gott ist in erster Linie an dir persönlich interessiert. Und deswegen ist das, was Paulus hier sagt, etwas Wunderbares. Buße ist etwas Wunderbares. Umkehr ist etwas Wunderbares. Jesus sagt nämlich in Johannes 8, dass uns die Wahrheit frei machen wird. Die Wahrheit von Gottes Wort befreit. Das Evangelium befreit. Das nimmt dir die Last deiner Schuld weg. Es macht dich frei. Und Jesus sagt in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gott gibt uns sein Wort, um uns zu reinigen, um uns innerlich zu heilen, um uns frei zu machen. Ja? Und das ist das Schöne an Buße. Buße fängt nicht damit an, dass ich versuche, mein Leben umzukrempeln, sondern Buße fängt damit an, dass ich sage, ja Herr, vergib mir, wo ich falsch gedacht habe. Vergib mir, wo ich Dinge geglaubt habe, die nicht wahr sind. Und korrigiere mich. Reinige mein Herz, reinige mein Denken. Reinige mich von innen, sodass ich dann nach außen das ausstrahlen kann, dass ich das weitergeben kann. Ja? Deswegen ist das griechische Wort sehr interessant. Ich mache das nicht oft, dass ich griechische Worte nenne. Aber ein griechisches Wort, was ihr euch merken könnt, ist das Wort Metanoia. Das Andersdenken. Das ist das Wort, was hier für Buße verwendet wird. Im Neuen Testament am allermeisten. Dass unser Denken erneuert wird. Dass wir nicht mehr der gefallenen, sündigen Welt hinterherlaufen und den Willen unseres Feindes tun, dass wir keine Stockholm-Christen mehr sind, sondern dass wir immer mehr Jesus folgen, unserem Retter, unserem Herrn, koste es, was es wolle. Und dann sind wir nämlich ein Licht und dann sind wir ein Zeugnis. Und dann werden wir erleben, dass Menschen durch unser Zeugnis auch den Weg zum Herrn finden. Und das ist so schön, weil dann wächst die Gemeinde. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für meine lieben Geschwister hier in Langhagen. Ich danke dir für das, was du hier tust. Ich danke dir, dass du uns, die wir dir angehören, errettet hast aus Gnade allein. Danke, Herr, dass das, wofür wir am allerdankbarsten sein können, du bist. Weil du bist unser Retter. Du hast getan, was wir niemals tun können. Und hast die Strafe, die wir verdient haben, auf dich genommen, um uns, die wir deine Feinde waren, mit dir selbst zu versöhnen, um uns zu erneuern, uns neues Leben zu geben, eine Hoffnung für die Ewigkeit. Und so, nun sind wir Pilger, Herr, in dieser Welt, die dich so dringend braucht, in der so viele Menschen nicht dich kennen und in Feindschaft mit dir leben, die so gefangen sind, so gebunden sind, Herr, die Dinge hinterherlaufen, die Erfüllung und die Freude versprechen und die das niemals halten können. Und so bitte ich dich, Herr, erneuer uns innerlich in unserem Denken, was wir glauben, Herr. Schenk uns jeden Tag wieder neu diese Buße, dass wir unser Denken korrigieren lassen durch dein Wort, weil dein Wille für uns nur gut ist, nur für unser Bestes ist, weil du uns geschaffen hast, weil du uns liebst, weil du uns deine Barmherzigkeit und deine Gnade schenkst. Ich bitte dich, Herr, erfüll uns damit, erfüll uns mit der Freude des Evangeliums, erfüll uns damit so sehr, dass wir gar nicht anders können, als den Menschen in unserem Umfeld davon weiterzusagen, in Liebe und in Weisheit. Bitte dich, Herr, dass du schenkst, dass die Werke, die du von Grundlegung der Welt schon vorbereitet hast, in denen wir wandeln sollen, dass wir das immer mehr tun. Dass wir immer mehr ein Licht sind und Salz in dieser Welt. Dass wir immer mehr Zeugen sind für dich. Und auch wenn wir angefeindet werden und auch wenn es da Widerstand gibt, Herr, hilf uns standhaft zu sein. Hilf uns nicht, Kompromisse einzugehen. Hilf uns immer wieder neu zurückzukehren zu deinem Wort, deinem guten, wunderbaren Wort, wo du dich uns zeigst, wo du dich uns offenbarst. Ich bitte dich, dass du die Leitung dieser Gemeinde segnest, Marc und die anderen, Herr, in dieser Gemeinde auch darin ein Vorbild zu sein, sie darin zu führen, sie darin zu leiten, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns bewahrst, Herr, davor, Kompromisse einzugehen, dass du uns bewahrst, davor abzudriften, und sondern dass wir standhaft bleiben bis zum Ende, sodass noch viele hier in Langenhagen und in Hannover dich kennenlernen und zu dir finden, weil sie dieses Licht sehen. Danke, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen und auch nicht können, sondern dass du das in uns durch deinen Geist bewirkst. Wir loben und wir preisen dich, Herr Jesus. Amen.